Hallo und herzlich willkommen zu Das Universum, einer weiteren Folge, wo Florian und Ruth über das Universum konferieren, plaudern, wie immer mit Florian.
Und mit Ruth, hallo.
Hallo, ich habe es geschafft. Nein, es ist schon das zweite Mal, dass ich das Intro mache, oder?
Ich glaube fast, also
mittlerweile ja. Sollte ich es können, ja. Diesmal wieder spatially distanced, ne?
Genau, ja.
Ja, letztes Mal, letzte Woche, waren wir ja gemeinsam in einem Podcast-Studio, in deinem Podcast-Studio, um genau zu sein.
Allerdings haben wir da keine Folge von Das Universum aufgenommen, sondern eine Folge von Frind Wissenschaft mit Holger Klein gemeinsam. Die können wir auch verlinken in den Shownotes, könnt ihr euch anhören. Da hat Ruth über das Universum erzählt und ich habe zwischendurch Dinge eingeworfen, die ich dachte, dass ich weiß. Und Holger hat das gemacht, was Holger immer macht. Also könnt ihr, wenn ihr den Podcast Frind Wissenschaft noch nicht kennt, könnt ihr euch den gerne anhören, verlinken wir. Aber jetzt gibt es wieder Das Universum ohne Holger Klein.
Genau. Und wir können das ja alleine auch ganz gut.
Genau.
Was gibt's Neues bei dir? Was treibst du so? Bist du wieder unterwegs?
Nein.
Hast du viel zu tun?
Ja und nein, weiß man nicht. Also ich habe Auftritte mit den Science Busters, aber man weiß nicht, wann, wie viele davon wo stattfinden. Das ist alles sehr ungenau. Und ansonsten mache ich das, was ich immer mache. So Sachen schreiben, Podcasts aufnehmen. Ab und zu im Garten Rasen mähen, aber nicht viel sonst.
Ja, nein, ich habe auch erst gestern wieder eine Absage einer Veranstaltung bekommen. Also ja, dafür habe ich dann Zeit für andere Dinge.
Ja,
ich war bei der IPS Conference, bei der International Planetarium Society Conference.
Oh,
habe ich dir davon erzählt?
Nein. Was wird da diskutiert? Welche neuen Sterne man an die Kuppel projizieren soll? Was die Sterne genau. Der Saison? Was ist gerade in Mode in diesem Jahr?
Fake News! Genau. Nein, das ist ziemlich cool gewesen. Also die Internationale Planetariumsgesellschaft ist das. Die sind, ja, sowas gibt's. Und es sind sogar ziemlich viele Leute da dabei. Bei einer quasi nicht online abgehaltenen Konferenz kommen dann immer irgendwie so ein paar tausend Leute. Und diesmal waren es quasi nur ein paar hundert, weil es natürlich online war, so wie alles andere auch.
Wer darf da mitmachen?
Und es ist, wer darf da mitmachen? Jeder, der mit Planetarien zu tun hat.
Muss man eins haben, betreiben?
Nein, muss man nicht. Also man kann auch mitmachen, wenn man sich einfach nur so für Planetarien interessiert und das, was Planetarien so können und so machen. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus, was die Leute, die sich mit Planetarien beschäftigen, tun und was die Leute, die Planetarien verkaufen, so tun. Also es ist irgendwie schon ein bisschen auch eine Verkaufsveranstaltung. Aber es sind diese Vendor-Talks, ne, wo die ganzen Firmen, die Software und Projektoren und so weiter herstellen, wo die dann reden, das ist ziemlich klar gekennzeichnet auch. Das heißt, das kann man sich dann auch leicht ersparen, wenn einen das nicht interessiert. Und sonst, ja, es ist einfach so, was gibt es Neues? Was macht ihr so? Was habt ihr für neue Entwicklungen, neue Ansätze, die funktioniert haben? Oder was hat nicht so gut funktioniert? Man tauscht sich einfach aus.
Was gibt es für neue Entwicklungen auf dem Planetariumsmarkt?
Also, ich habe jetzt fast gedacht, dass du das fragst. Na, es geht dann mehr so um, gut, im Moment ist alles Covid-19 beeinflusst und das steht schon auch ein bisschen im Vordergrund und es haben viele Leute irgendwie drüber geredet, was sie so machen, trotz Beschränkungen und geschlossenen Planetarien und Science Centers und was sie irgendwie online machen und was sie für Materialien dann Schulen zur Verfügung stellen und so weiter. Ja, aber es war auch einfach so allgemein, was zum Beispiel für neue Shows gibt. Eins, was mir ziemlich gut gefallen hat, war ein Theaterstück, The Voyages. Da haben sie einfach eine kleine Theatergruppe engagiert, um ein Theaterstück im Planetarium aufzuführen. Und es hieß The Voyages und es ging um Voyager 1 und Voyager 2, die sich dann irgendwie im Weltraum treffen, was ja eigentlich so nicht geplant war und nicht passieren sollte. Und genau, und was dann so passiert.
War das nicht schon die Handlung vom Star Trek-Film?
Also, na, da haben sie, glaube ich, eine.
Ich glaube, wir sollten nicht über Star Trek reden, weil wir kennen uns ähnlich aus wie beim letzten Mal.
Wir kommen immer wieder auf Star Trek, nur um herauszufinden, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja. Aber das hat mich ziemlich motiviert wieder, diese Konferenz, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool. Ich arbeite ja allein und ich arbeite gern allein. Das ist natürlich so, dass man dann alles unter Kontrolle hat und alles genauso machen kann, wie man will. Aber irgendwie ein bisschen Austausch fehlt mir schon sehr. Und das ist.
Ich war mal bei einem Treffen der deutschen Kleinplanetariumsbetreiber, ich glaube, so hieß das, Gesellschaft des Kleinplanetariumsbetreiber, in Sachsen und habe eine Wurst geschenkt bekommen.
Ja, wie es in Sachsen so ist.
Nein, das war.
Ja. War das das Highlight von diesem Treffen, die Wurst? Ja,
nein, das fällt gerade nicht ein, wie die Ortschaft hieß, aber das war so die, in der DDR gab es ja immer so, da hat quasi jede Stadt ist so ein eigenes Ding gehabt, in der Stadt haben sie irgendwie Computer gebaut, in der anderen haben sie irgendwie Uran gegraben und in der Stadt haben sie Kleidung gemacht und da war irgendwie das Wurstzentrum, wie hieß das, Kombinat, weiß ich nicht, aber da gab es Wurst und das war halt für Wurst berühmt und ich habe dann eine Wurst bekommen und einen Asteroid, das war noch viel besser. Das hat dort stattgefunden in Drehbach, jetzt weiß ich es wieder, weil das war die Sternwarte, an der Asteroid entdeckt worden ist, der nach mir benannt wurde und das wurde mir quasi die Urkunde dazu bei diesem Treffen offiziell überreicht, was ich ziemlich cool fand. Fast so cool, also eigentlich ein bisschen cooler als die Wurst, dass ein Asteroid nach mir benannt ist, also da habe ich mich sehr gefreut drüber.
Besser ein Asteroid nach dir benannt als eine Wurst nach dir benannt, oder?
Ja, zur Not würde ich auch eine Wurst nehmen, die nach mir benannt ist. Aber
was tut man denn nicht für den Erfolg?
Aber
für
der die Asteroid. Sag mal, wenn man so die Ewigkeit im Sinn hat, ist vielleicht ein Asteroid besser als eine Wurst.
Ja, na, finde ich schon ziemlich cool, dass du da deinen eigenen Asteroiden hast. Also, er gehört natürlich nicht dir. Aber
das ist noch nicht, glaube ich, raus. Ich glaube, die Rechtslage ist unklar. So.
Hast du den schon geclaimed?
Noch kann ich mir.
Wie groß ist dein Asteroid?
Oh Gott, ein paar Kilometer. Also, es ist ein stinknormaler Hauptgürtel-Asteroid.
Also, okay. Nichts jetzt wahnsinnig.
Nein, der ist ein paar Kilometer groß und der kommt uns auch nicht nahe. Der schlägt auch nicht ein. Was ich schade finde, weil dann. Ich warte immer noch drauf. Ja, es passiert ja immer ab und zu mal bei so Raummissionen. Ja, zum Beispiel irgendwie hier Rosetta, wie sie zum Kometen rausgeflogen ist. Oder irgendwie Cassini, wenn die da irgendwie dahin fliegen, wo die hinwollen, zu den äußeren Planeten im Sonnensystem oder zu einem Kometen oder sonst wohin, dann müssen die ja alle durch den Hauptgürtel der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter durch. Und entgegen dem, was man sich oft so vorstellt, ist das ja nicht so wie in den Science-Fiction-Filmen, dass da irgendwie die Asteroiden dicht an dicht stehen und die Raumschiffe da irgendwie Slalom fliegen müssen durch und so. Das ist ja eigentlich nur.
Schade.
Ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist zurückzuführen auf den ersten Star Wars-Film, wo da irgendwie Han Solo da irgendwie mit seinem Millennium Falcon da irgendwo so durch Slalom fliegt und das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Aber tatsächlich, ich meine, das sind zwar wirklich viele Asteroiden, die da rumfliegen, aber die Gesamtmasse, also ich glaube, die Gesamtmasse des Asteroidengürtels ist deutlich weniger. Das ist nur ein paar Prozent der Mondmasse. Also es ist wirklich wenig Masse, die da verteilt ist auf einen enorm großen Raum. Das heißt, da muss man sich wirklich anstrengen, wenn man da irgendwie was sehen will, wenn man einen Asteroiden sehen will beim Durchfliegen durch einen Asteroidengürtel. Und deswegen schauen, weil natürlich es cool ist für die Forschung, wenn man über Asteroiden Bescheid weiß und die aus der Nähe sieht. Wir haben halt von den irgendwie halbe Million Asteroiden, die wir kennen, vielleicht irgendwie eine Handvoll, zwei Handvoll aus der Nähe gesehen, wo es Details gibt. Und deswegen schauen die Leute, die die Raumsonden auf den Weg bringen, auch immer, wenn sie dann durch den Asteroidengürtel fliegen, ob sie die Flugbahn so legen können, dass sie vielleicht irgendwie in der Nähe von einem von diesen Dingern vorbeikommen. Und ich hoffe ja, dass irgendwann mal meiner gerade richtig liegt. Ja, das wäre schon, dann kann ich irgendwie so wie kann ich vielleicht zur ESA vorbeikommen oder zur NASA, wenn die dann die Bilder runterladen und so und kann mich ein bisschen in unverdienten Ruhm sonnen, weil eine Raumsonde, die ich nicht gebaut habe, ein Foto von dem Asteroiden, den ich entdeckt habe, gemacht hat.
Genau, ganz typisch. Ja, und könnte der nicht auch irgendwie, dessen Bahn nicht irgendwie abgelenkt werden und so, dass er sich auf den Weg zur Erde macht?
Möglich ist alles. Also der kann natürlich irgendwie.
Freistädter auf dem Weg zur Erde?
Der kann natürlich, ich meine, es ist unwahrscheinlich, weil die meisten Asteroiden im Hauptgürtel halt schon sehr stabile Bahnen haben und sich halt irgendwie da jetzt nicht sonderlich groß verändert. Aber es kann natürlich sein, wenn da jetzt der zum Beispiel durch irgendwelche Bahnresonanz, also durch gravitative Störungen von Jupiter oder vielleicht durch andere größere Asteroiden. Ich glaube, Ceres, der größte Asteroid im Hauptgürtel, der ist in so einer bisschen so einer resonanten Bahn, also wo er ihn ein bisschen beeinflussen kann. Also möglich ist es schon, aber eher unwahrscheinlich, weil ja, sonst der wäre halt da schon, wenn der wirklich in so einer instabilen Bahn wäre, dann wäre er schon längst woanders und nicht da, wo er die letzten 4,5 Milliarden Jahre rumgekreucht ist. Also es ist möglich, es ist vieles.
Ja, wie immer alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit bzw. der Unwahrscheinlichkeit.
Genau, also es ist möglich, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser Asteroid uns zu nahe kommt.
Ja.
Sie schade für, aber wenn schon die Welt ausgerottet wird, dann bitte durch den Asteroid.
Das dann wenigstens von Freistädter.
Genau.
Du, wir müssen auch noch über was anderes reden. Bitte. Florian, wir müssen reden.
Ja, bitte.
Und zwar müssen wir, glaube ich, nochmal über Beetlejuice reden.
Ja, über Beta Goize.
Beta Goize tut nicht so, wie wir wollen. Naja, nein, es ist uns ja eigentlich, also wir wollen ja nichts von ihr. Aber es ist natürlich typisch, dass genau, wenn man über etwas redet und etwas erklärt, es sich dann kurz danach als vielleicht doch ganz anders herausstellt und groß in den Nachrichten ist. Du hast das ja sicher gesehen und gehört,
ja,
und darüber gelesen.
Ja, ich habe gehört, dass es wieder Schlagzeilen zu Beta Goize gab.
Ja, und jetzt war es anscheinend doch Staub. Wir haben ja in der vorletzten Folge darüber geredet, dass Beta Goize, dieser rote Riesenstern im Orion, sich in den letzten Monaten, also eigentlich schon vor einem halben Jahr war das, verdunkelt hat, und zwar ziemlich arg verdunkelt hat. Und
so, dass man mit freiem Auge auch sehen konnte, dass es deutlich dunkler geworden ist.
Ja, genau, ganz deutlich konnte man das sehen. Also er ist bis auf ein Drittel seiner üblichen Helligkeit gesunken. Ja, also schon ziemlich leicht zu sehen und ziemlich arg. Und das ist ein Stern, dessen Helligkeit ja bekanntlich schwankt, und das ist was ganz was Normales für diese roten Riesen, aber so stark hat man das bis jetzt noch nicht beobachtet. Und dann war die Frage, warum, was ist passiert? Und es war die erste Vermutung der meisten Wissenschaftler, die sich damit befassen, dass es Staub war, eine Staubwolke, die das Licht einfach
verdunkelt. Also die erste Vermutung? Die erste Vermutung, genau, die ich in den ganzen diversen Medien gelesen habe, oder zumindest in dem, was oft als Medien bezeichnet wird oder als Zeitungen bezeichnet wird, war, dass Beta Goize explodieren wird. Ja, das war das, was
ich gesagt habe. Das war natürlich das allererste. Supernova!
Was ja nicht unwahrscheinlich ist. Also prinzipiell machte der Beta Goize das ja irgendwann.
Genau, wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich. Und ja, aber eben, wie gesagt, wieder eine Frage der Wahrscheinlichkeit bzw. der Unwahrscheinlichkeit, dass das genau jetzt passiert. Ja, es passiert auf jeden Fall bald, irgendwann in den nächsten 1000 bis 100.000 Jahren oder so. Aber wahrscheinlich nicht jetzt gerade übermorgen, wenn wir drauf schauen. Naja, auf jeden Fall war dann die erste, sagen wir mal, richtig fundierte wissenschaftliche Vermutung, dass es eine Staubwolke war. Und dann haben andere Wissenschaftler den Stern beobachtet im Submillimeterbereich, und darüber haben wir geredet.
Genau.
Das letzte Mal. Und zwar ist das eine sehr lange Wellenlänge, und in dieser Wellenlänge sieht man Staub sehr gut. Dieses Submillimeter, das ist ein bisschen kürzer als Radiowellen.
Das ist eigentlich Wärme.
Also länger als
Infrarot. Das Licht des Sterns wärmt den Staub auf, und der Staub gibt die Wärme ab, und das Submillimeterlicht ist halt nichts anderes als Infrarot, als Wärmelicht.
Wärme, genau. Und der Staub hat dann genau so diese Temperaturen, um dieses Submillimeterlicht quasi abzugeben. Und dann, wenn das jetzt eine große Staubwolke wäre, dann müsste man die dementsprechend sehr hell in diesem Submillimeterlicht sehen. War aber nicht so. Der Stern ist genauso dünkler geworden in diesem Submillimeterlicht.
Also war es kein Staub.
Und um die Vermutung, dass es Staub nicht sein könnte. Genau, das war die Conclusio. Und jetzt kommen neue Beobachtungen heraus, wie es so oft ist in der Astronomie. Neue Beobachtungen, neue Conclusions. Und was jetzt passiert ist, ist, dass doch wieder diese Staubwolke da in den Vordergrund gerückt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau.
Wer
und was genau
das?
Passiert ist, ist, dass das Hubble-Weltraumteleskop, den Stern beobachtet hat. Und Was beobachtet wurde, ist, dass der Stern vor der Verdunkelung heller geworden ist, und zwar im UV-Bereich. Das ist alles sehr kompliziert. Heller, dünkler,
also,
UV, Infrarot, Submillimeter.
Also wir haben den Stern, der leuchtet, und dann ist der Stern ist dunkler geworden. Über Monate hinweg ist er dunkler geworden, aber bevor er dunkler geworden ist, ist er
heller geworden.
Aber nur im UV-Licht.
Richtig.
Also im ganz kurzwelligen Licht, im ultravioletten Licht.
Genau. Okay. Und dieses kurzwellige Licht, das ist jetzt so dementsprechend wie das langwelligere Licht bei kühleren Dingen quasi ausschlägt. Also da sieht man eben diesen relativ kühlen Staub gut, sieht man im UV-Bereich das heiße Zeug sehr gut.
Das heißt, da war zuerst irgendwas ganz heiß und dann ist er dunkel geworden.
Genau. Und es war heiß und noch dazu, also über ein paar Monate hinweg anscheinend, von September bis November
2019
wurde beobachtet, dass dieser Stern im UV-Licht heller geworden ist. Und zwar waren das nicht nur Beobachtungen der Helligkeit, sondern sie haben spektroskopische Beobachtungen angestellt. Das heißt Spektren. Man hat das Licht aufgespaltet in seine Bestandteile und hat dadurch auch die Geschwindigkeit von diesem Material messen können. Mit welcher Geschwindigkeit sich das quasi auf uns zu oder von uns weg bewegt.
Und also
was besonders heiß war.
Genau. Also wird es auf uns zubewegt, weil das kann sich aus zwei Gründen auf uns zubewegen. Entweder weil sich der Stern dreht und da irgendwas Heißes auf einer Hälfte vom Stern ist, und wenn der Stern sich quasi dreht, dann kommt das ein bisschen auf uns zu und dann dreht er sich wieder von uns weg und dann geht's weg, oder weil der Stern irgendwas ins All schleudert und das auf uns zukommt.
Ja, genau. Und so war es anscheinend.
Also der hat was geschleudert. Stern ist
ja, er hat was geschleudert, ja. Und zwar was Großes, was sehr Großes. Er hat seine riesige Konvektionszelle, also ein Bereich, der wo sich heißes Material quasi aus dem Inneren des Sterns nach oben bewegt.
Also das, was wie im Topf, wenn es blubbert, so eine Blubberblase ist quasi nach oben gekommen und dann hat es
genau, so eine gemacht. Riesige Blubberblase nach oben gerülpst quasi, und die hat sich dann aus dem Stern befreit, den Weg hinaus gebahnt und ist dann, wie sie weiter nach außen geflogen ist, quasi abgekühlt, kühler geworden und dadurch zu Staub kondensiert.
Okay.
Und das war dann diese Staubwolke, die den Stern, nachdem er vorher heller geworden ist, im UV, ne, dann im optischen, im sichtbaren Licht abgedunkelt hat.
Und warum hat man dann den Staub nicht gesehen mit der anderen Beobachtung?
Tja, das ist jetzt die Frage. Genau. Jetzt ist wieder so, okay, Staub, doch die wahrscheinlichere Erklärung für das, was wir beobachtet haben. Es ist ja immer so, dass man, das ist wie ein Puzzle, ja. Man hat die einzelnen Stücke, die einzelnen Steinchen, und zuerst sieht man mal nicht so viel und es macht alles nicht so viel Sinn. Und dann versucht man das Ganze irgendwie zusammen zu stückeln. Und wir haben jetzt halt einfach quasi ein Puzzlestein mehr. Es wird in den Medien natürlich sofort als, wow, Rätsel gelöst und jetzt wissen wir genau das war's, und so präsentiert. Und so ist es aber natürlich nicht. Also es sprechen jetzt nach diesen detaillierten Beobachtungen, spricht jetzt natürlich eigentlich fast wieder mehr für den Staub.
Aber ich kenne mich mit Beobachtungen ja nicht so gut aus.
Aber ganz geklärt ist es eben noch nicht.
Weil, ne? Mich irritiert halt, dass, weil das kann ja, das ist immer, Staub ist Staub, ja. Also der Stern hat irgendwas dazu, wie Sterne halt tun. In der äußeren Atmosphäre von seinem heißen Stern, gerade seinem roten Riesenstern, brodelt es. Ab und zu rülpst er quasi so Material raus. Macht unsere Sonne ja auch, dass sie immer wieder mal Zeug ins All hinausschleudert. Ja,
nur in halt viel kleineren
Skalen. Genau. Jetzt hat Peter Goetz halt was ziemlich Großes raus, jede Menge Material rausgeschleudert. Dieses heiße Material ist beim Rauschen dann abgekühlt worden, ist zu einer Staubwolke geworden, und die Staubwolke hat Peter Goetz dann verdunkelt. Okay, aber der Staub ist ja trotzdem, ist ja kein mysteriöser Zauberstaub. Das ist ja der gleiche Staub, den halt irgendwie andere Sterne irgendwie auch haben. Also das kennen wir ja. Und der Staub muss dann ja, wenn er aufgeheizt wird, muss er sich abkühlen. Das heißt, dieser Staub muss dann ja Infrarotstrahlung, Submillimeterstrahlung abgeben. Und wenn da jetzt Leute mit dem Teleskop hinschauen und keine Infrarotstrahlung sehen, dann entweder haben die falsch geschaut, haben irgendwas falsch gemacht oder das ist ein Genauigkeitsproblem, dass die quasi halt das nicht so genau detektieren konnten, um diesen Staub zu sehen, der da war. Aber ansonsten hat man dann im Wesentlichen zwei einander widersprechende Beobachtungen, würde ich sagen. Aber vielleicht verstehe ich das auch falsch.
Also das mit der Genauigkeit ist in dem Fall ja eher nicht ein Problem, weil das weil da ja so viel Material rausgekommen ist und die Verdunkelung ja auch dementsprechend ausgeprägt war. Also
die Infrarotleute waren einfach unfähig.
Haben es verbockt? Na, ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt irgendwie so, vielleicht war es ungewöhnlich warmer Staub.
Ah, okay. Vielleicht haben die einfach zum falschen Zeitpunkt hingeschaut und wir noch nicht.
Vielleicht haben sie einfach zum falschen Zeitpunkt
hingeschaut. Wie beim Coronavirus detektieren, ja, wenn man da war asymptomatisch dort zu dem Zeitpunkt.
Nein, sie haben sie ja eigentlich genau zu dem gleichen Zeitpunkt beobachtet wie die sichtbare Verdunkelung. Also das kann es auch nicht sein. Ich glaube, wir zwei als Staubspezialisten, als Nicht-Staubspezialisten.
Hey, ich habe in der Arbeitsgruppe gearbeitet für Staub.
Problem heute auch nicht lösen. Du hast in der Arbeitsgruppe für Staub gearbeitet. Du meinst den Reinigungsdienst?
Nein, tatsächlich. Das war auf der Uni Jena, meine Arbeitsgruppe. Das war die hieß zwar offiziell die Theoriegruppe. Wir hatten nur eine einzige Theoriegruppe an der Uni dort, an der Sternwarte. Aber das Spezialgebiet, also mein Professor dort, der hat sein Spezialgebiet war Staub. Also halt wirklich so Saturnringe zum Beispiel bewegen, aber halt nicht die Beobachtung. Beobachtung, sondern die Dynamik. Also wir haben zum Beispiel jetzt irgendwie Staubscheiben um Sterne und wie da die Teilchen sich bewegen und wo die jetzt, ich habe so schon eine Arbeit gemacht und habe geguckt, wenn wir den Staub da beobachten, wo er ist und der Staub so verteilt ist, wie er ist, wo müssen da Asteroiden sein, die diesen Staub erzeugen und wo müssen Planeten sein, damit die Asteroiden dort sein können, wo sie sind, damit der Staub dort sein kann, wo er ist und habe dann halt probiert vorherzusagen, wo Planeten Sterne umkreisen anhand der Beobachtungen von Staub. Also wir haben uns mit Staub beschäftigt, aber eben nicht dieser Staub, der direkt aus dem Stern kommt und nicht mit den ganzen Wellenlängen und Sternaktivität, sondern das war halt eher die Dynamik von Staub. Aber der Staub ist mir nicht fremd, wollte ich nur sagen, ja, bevor du mich hier als Staublaie deklarierst.
Staubdynamiker.
Genau.
Ja.
Vielleicht hört ihr
mal von der Geschichte, es ist ungelöst. Further observations are needed, so wie immer. Man braucht mehr Daten, mehr Beobachtungen. Aber es ist halt einfach, ja, so ist das Universum. Es ist ein ziemlich komplizierter Ort. Und das kann man einfach manchmal nicht vermeiden, dass es quasi sich widersprechende Beobachtungsdaten gibt und dass wir einfach halt noch das ganze Bild nicht kennen oder noch nicht entschlüsselt haben. Aber es wird, es bleibt spannend. Es wird sich da weiterhin viel tun auf dem Gebiet. Und anscheinend schwächelt sie ja jetzt sogar wieder.
Sowas.
Also ich habe gefunden, die fast informativste Quelle zu dem Thema, wieder mal Twitter. Kennst du die Seite, ist Beetlejuice okay?
Ja, die wollte ich auch unbedingt hier vorschlagen. Das ist ein hervorragender Twitter-Account. Den habe ich auch erst vor kurzem gefunden. Das ist ein wunderbarer Twitter-Account, einer der besten Twitter-Accounts, die ich kenne.
Ja, finde ich auch.
Das ist nämlich der Twitter-Account.
Mich hat ein bisschen an den Rover erinnert.
Ja, also das ist tatsächlich was, wo die NASA deutlich besser ist, was Wissenschaftskommunikation angeht. Bei der NASA hat ja wirklich jede Raumsonde, jedes Drum hat seinen eigenen Twitter-Account und zwar immer, das wird immer quasi aus der ersten Person berichtet. Ja, also wenn da jetzt irgendwie hier der Mars-Rover gerade in der Rakete sitzt und wartet auf den Start, dann schreibt da der Twitter-Account, ja, ich sitze gerade in der Rakete, gleich geht's los, yay, und freut sich und dann sitzt da irgendwie im Weltall und sagt, juhu, ich bin angekommen und habe gerade mit der Bodenstation geredet. Also das ist immer recht nett. Und in dem Fall ist dieser Account, ist Beetlejuice okay auf Twitter? Das ist quasi der Twitter-Account von Betelgeuse. Also da redet Betelgeuse, twittert da. Also ich weiß nicht, wer es wirklich macht, aber wer auch immer das macht, macht es ja gut. Also da ist hier Betelgeuse und irgendwie pöbelt alle Leute an, die erzählen, dass er bald explodieren wird und so. Und diskutiert mit anderen Leuten irgendwie die Perseiden und so. Also es ist ein ziemlich witziger, guter Account.
Ist verliebt in Aldebaran.
Genau. Ja, also ich kann allen nur empfehlen, folgt diesem Account. Und
meine Lieblingsmeldung war, I'm not the dimmest orange thing.
Das stimmt, ja. Das ist eine schöne Meldung.
Yes, yes. Nein, es ist wirklich super. Schaut sich das an.
Ja, und wir werden weiter verfolgen, was Betelgeuse so treibt. Und wenn.
Und hoffentlich explodiert sie bald. Obwohl, weißt du, was sehr schade wäre, wenn Betelgeuse ein ähnliches Schicksal ereilen würde wie ein Stern in der Zwerggalaxie PHL293b.
Ach, die. Ja, klar, welche sonst? Nein, weiß ich auch nie gehört. Was macht die
eine
dort?
Eine kleine Galaxie, wir haben ja auch schon über Zwerggalaxien geredet. Einfach, also normale Galaxie aus Sternen, aber halt kleiner als so die normale Durchschnittsgalaxie wie die Milchstraße. Und da gibt es ja jede Menge davon, die die Milchstraße quasi umrunden. Das sind dann die kleinen Satellitengalaxien. Und in so einer Zwerggalaxie mit dem wunderschönen Namen PHL293b hat man einen Stern beobachtet, beziehungsweise eben nicht mehr beobachtet. Da ist ein Stern verschwunden. Und zwar kein normaler Stern, sondern ein riesen, gigantischer Stern. Einer, der sogar noch mehr Masse hat als Betelgeuse. Einer von diesen Luminous Blue Variable Stars, so heißen die. Leuchtkräftige, blaue, veränderliche Sterne. Und das sind Riesenteile, die haben der konkrete Stern, um den es da geht, der hat irgendwo zwischen 80 und 120 Sonnenmassen. Riesig. Also die größten, die hellsten Sterne, die es im Universum gibt. Das sind normalerweise, von denen gibt es echt wenig. Und die sind normalerweise so die hellsten Sterne in ihrer Galaxie. Der Stern, um den es da geht, zum Beispiel, ist mehr als 1 Million Mal so hell wie die Sonne. Beziehungsweise war mehr als 1 Million Mal so hell wie die Sonne.
Woher,
1 Million!
Woher weiß man, dass der da war? Wenn er jetzt weg ist, muss man vorher gewusst haben, dass er da war. Werden die alle, passt da jemand auf und schaut jeden Tag nach, ob alle Sterne noch da sind?
Genau. Naja, nein, leider nicht. Ne? Darauf kommen wir noch zurück.
Okay, gut.
Die Sache ist die, dass es jetzt man diesen Stern halt nicht wirklich jetzt als kleinen hellen Punkt im Teleskop beobachtet hat, weil Sterne in anderen Galaxien man nicht wirklich auflösen kann.
Naja, also in der Andromeda und den Magellanschen Wolken geht es schon, oder? Also da kann man schon ein paar einzelne auflösen.
Naja, man kann, wenn man Glück hat, vielleicht einzelne, also Supernovas kann man schon quasi dann auf einen Lichtpunkt zurückführen. Aber einzelne Sterne.
Wie weit ist das Ding weg, hast du schon gesagt?
Ui, gute Frage. Nicht so weit. Wie weit genau, weiß ich jetzt nicht.
Aber es ist eine von den Satelliten
der Milchstraße.
Okay, weil
also ist so wie die Magellanschen Wolken.
Okay, also doch so nahe, okay. Weil das sind ja genau. Magellanschen Wolken sind ja die nächsten galaktischen Systeme zu uns. Und die nächste echte ausgewachsene Galaxie ist die Andromeda.
Wahrscheinlich ein bisschen weiter weg als die Magellanschen Wolken, aber bei weitem nicht so weit weg wie die Andromeda, weil es ist eine kleine, Nachbargalaxie von der Milchstraße. Und was man da beobachtet hat, ist die Signatur von diesem Stern in dem Gesamtbild der Galaxie quasi, in dem Gesamtspektrum. Es geht wieder um Spektroskopie und statt einen einzelnen Lichtpunkt zu sehen oder diesen quasi zu spektroskopieren, nimmt man die ganze Galaxie her und das Licht der ganzen Galaxie und sucht dann nach den Signaturen dieser Sterne in dem Gesamtspektrum
der Galaxie. Das verstehe ich jetzt nicht, weil du machst jetzt irgendwie, okay, du machst ein Spektrum, da siehst du dann hier, bei der Wellenlänge kommt so und so viel Licht, also bei Rot kommt so und so viel Licht, bei Blau kommt so und so viel Licht, bei Grün kommt so und so viel Licht, also das ist ein Spektrum. Ja, das ist aber quasi, das ist ja aufintegriert, also aufsummiert dann über alles, was da leuchtet in der Galaxie. Wie will ganz ich genau da ein einzelnes Drum rauskriegen, rausglauben?
Ich sehe ja nur alles gemeinsam. Ja, das stimmt, das ist auch schwierig normalerweise, aber bei diesen besonderen Sternen ist es so, dass die auch ganz besondere Charakteristiken haben in dem Spektrum.
Weil es ist ja so, wie wenn ich jetzt hier bin ein paar 30 Kilometer von Wien entfernt und sehe quasi am Himmel das gesamte Licht, was Wien erzeugt, und du sagst jetzt, wenn man dieses Licht anschaut, kann ich rausfinden, ob da irgendjemand eine fette blaue Glühbirne in Wien an- oder abdreht.
Ja, ganz genau so ist es. Vielleicht ist es eher vergleichbar mit so einem Disco-Laser am Samstagabend. So. Die sind extrem hell, die haben extreme, gigantische Eruptionen, die schon fast allein Supernova-artig sind. Also diese Sterne sind, die zerreißt quasi schon fast. während diesem Endstadium ihres Lebens. Ne? Und dadurch haben sie auch eine ganz besondere Signatur in ihrem Spektrum. Sie haben extrem breite Emissionslinien. Also ein Spektrum ist ja nicht nur ein bisschen Farbe hier, ein bisschen mehr Farbe da. Also so wie du gesagt hast, mehr Rot, weniger Grün, gar kein Blau oder so. Sondern man kann ja diese einzelnen Farben mittlerweile schon sehr genau auflösen und unterscheiden. Und dann sieht man in einem Spektrum einzelne Linien, also ganz, ganz konkret definierte Farben, von denen sehr, sehr viel mehr da ist. Ne? Das ist wie so ein Buckel, wie so ein Spitz in der Linie von diesem Spektrum. Und da ist dann viel mehr von diesem Licht, von dieser ganz genauen Farbe da. Das bedeutet, von diesem einen chemischen Element, zum Beispiel Wasserstoff, ist so und so viel da und in einem Zustand, dass das Licht emittiert. Ne? Das also sind diese Emissionslinien wieder, und um die geht's.
Wenn jetzt wieder das Beispiel Wien zurückkommen, wenn jetzt irgendwie alle Leute in der Innenstadt beschließen, sie schrauben jetzt überall hier grüne Glühbirnen in ihre Lampen rein und die Straßenbeleuchtung wird grün und alles andere wird grün, dann wenn ich das Licht aufspalte von Wien, dann würde ich sehen, dass da deutlich mehr grün ist als woanders. Und wenn dann irgendwie der Wiener Bürgermeister kommt und sagt, lasst den Quatsch, dann schalten sie alle wieder aus, dann ist dieser grüne Anteil weg.
Dann ist
es
wieder weg.
Okay.
Genau. Und wenn es irgendwie Energiesparlampen sind, dann sind das auch meistens welche, die diese Emissionslinien eben haben. Also die nur in ganz, ganz bestimmten Farbbereichen, sehr eng begrenzten Farbbereichen strahlen. Also genau, da sind wir wieder bei diesem Laser. Genau. Und diese Sterne, die verursachen sehr breite Linien, weil sie diese riesigen Explosionen haben, die sich dann quasi auch auf uns zubewegen. Also ähnlich wie das, was jetzt bei Peter Goetze beobachtet worden ist. Da kommt extrem viel Material aus diesem Stern rauf, auf uns zu, bewegt sich auf uns zu, wird dadurch ein bisschen blauer als das normale emittierte Licht quasi, das dieser Wellenlänge entspricht. Und dadurch wird diese Emissionslinie breiter. Okay. Und da, wenn man das beobachtet in einer Galaxie und noch, es gibt noch ein paar andere quasi Signaturen, spezielle definierte Signaturen, die diese Sterne haben, dann weiß man, da muss so ein Stern vorhanden sein. Und das wurde beobachtet irgendwie so bis zum Jahr, glaube ich, 2011, regelmäßige Beobachtungen. Genau. Und dann wieder geschaut und plötzlich nichts mehr da. Die Signaturen dieser Luminous Blue Variables verschwunden. Oder dieses eine, ne? Es war wahrscheinlich nur einer.
Vielleicht ist da auch Staub. Oder macht gerade Pause.
Vielleicht ist da auch Staub.
Oder ist genau. Hinter einem
das
anderen
ist natürlich
Stern.
Das ist immer die erste Erklärung, vor allem in der Astronomie, also vor allem auch in der extragalaktischen Astronomie. Staub! Es ist einfach, wir sehen es nicht, weil Staub, das könnte natürlich sein.
Solche dann hat man mit einem Infrarotteleskop hingeschaut und hat keinen Staub gesehen und geschlossen, der muss weg. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Beobachter nicht gut sind mit Infrarot.
So weit sind sie noch nicht gekommen, aber genau, was könnte passiert sein? Staub könnte es sein, ja. Das stimmt. Aber diesen Staub würde man natürlich dann auch mit anderen Signaturen beobachten können. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Stern durch einen dieser riesigen Outbursts, ne, diesen riesigen Eruptionen, einfach so viel Masse verloren hat, dass er jetzt einfach viel kleiner ist, weniger hell ist und einfach nicht mehr diese besonderen Eigenschaften und Signaturen hat. Mhm. Das heißt, er hat sich einfach quasi aufgespaltet in eine riesige Explosion und ein kleineres Überbleibsel. Das könnte irgendwie sein. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Supernova schon passiert ist.
Okay.
Und dass sie nur niemand gesehen hat. Also es könnte sein, dass da ein Stern beobachtet worden ist oder die Signatur eines Sterns beobachtet worden ist, der schon explodiert ist. Aber und wir sehen quasi nur den Rest dieser, dieser Supernova-Explosion, die dann mit einem extrem dichten zirkumstellaren Medium interagiert. Also dass da extrem viel dichtes Material um diesen Stern da war und dass die Supernova-Explosion quasi da hineinfährt und dass das diese breiten Emissionslinien verursacht.
Also es geht
und es ist tatsächlich so, dass im Jahr zwischen den Jahren 1995 bis 1998 keine Beobachtungen vorliegen.
Also das heißt, also der Stern, von dem man geglaubt hat, dass er da ist und der jetzt weg ist, der war vielleicht vorher schon weg, weil er vorher schon explodiert ist und das, was man für den Stern gehalten hat, war nur das ganze Material um den Stern herum, was vorher schon da war, was durch die Explosion zum Leuchten gebracht worden ist.
So mehr oder weniger.
Wir haben gesagt,
oder
da ist ein Stern,
in Bewegung versetzt wurde.
Genau. Und jetzt hat es aufgehört zu leuchten, weil es abgekühlt ist und jetzt sagen wir, der Stern ist weg.
Ja, genau.
Sachen gibt.
Also, weil du vorher gesagt hast, dass die Leute da immer schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn dieser Stern durchgehend beobachtet worden wäre, dann hätte man diese Supernova natürlich nicht verpassen können. So könnte es sein, dass genau in diesen 3 Jahren, wo man keine Daten hat, wo niemand hingeschaut hat, dass er da heimlich, still und leise einfach schon explodiert ist.
Dann macht da mal ordentlich Inventur, ihr Beobachter. Das ist ja Witz hier, da kennt es ja keiner aus.
Sauerei.
Dass alles wegkommt.
Aber
ja?
Ich finde, dass die, und finden auch die Autoren dieser Studie, dass die interessanteste Möglichkeit
Aliens.
Die ist, dass Aliens! Nein, dass dieses Ding einfach, dieser gigantische Riesenstern einfach so zu einem schwarzen Loch kollabiert ist.
Ah, okay.
Ganz ohne Supernova.
Dunkle Nova.
Dunkle Nova. Gibt es sowas?
Ich weiß nicht, hab gedacht, vielleicht heißt das so. Dark Nova.
Anscheinend
das cool,
ist das irgendwie schon auch Dark Nova.
Ich erhebe Anspruch auf den Begriff Dark Nova, falls es noch nicht geben sollte.
Das ist ein Claim. Gleich schützen lassen, gibt es bestimmt. Anscheinend schon irgendwie möglich. Sehr unwahrscheinlich, aber natürlich wäre das extrem interessant, wenn es sowas geben kann, dass so ein Stern einfach so, ohne Explosion, ohne Riesenexplosion, zu einem schwarzen Loch in sich zusammenfällt.
Sowas hat man tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Gut, klar, ja, kann man nicht sehen, wenn er nichts macht, was man sehen kann. Aber
genau, man hat das natürlich noch nie quasi so verfolgt. Was ja extrem cool ist, ist, dass man das bei dem Stern jetzt quasi so verfolgt haben könnte, weil man den doch in den letzten Jahren recht intensiv beobachtet hat. Also nicht jetzt als Einzelstern, leider, ne, sondern nur über das integrierte Licht der gesamten kleinen Zwerggalaxie, in der er sich befindet. Aber trotzdem, was natürlich extrem cool ist, dass wenn das so war oder wenn es sowas gibt, dann könnte man natürlich die anderen Luminous Blue Variable Stars, die man kennt, jetzt quasi beobachten und schauen, ob es bei denen genauso ist. Und am besten wäre das, leider geht das jetzt noch nicht so mit den Teleskopen, die wir haben, noch zu klein, kann man noch nicht auflösen, aber mit dem ELT, mit dem Extremely Large Telescope, das bald kommt.
Ja, das wird gerade gebaut. Ich glaube, irgendwie so Ende des Jahrzehnts soll es dann fertig sein, oder?
Ja, also genau. Schon
40 Meter Durchmesser wird ein großes Teil.
Allzu weit in der Zukunft. Ziemlich geiles Ding, ja. Ich glaube 38, oder? Sind es 40?
Ich weiß nicht, irgendwas 39, ja, 40 oder
genau.
So,
ja. Ja, genau. Und mit dem kann man dann die Einzelsterne in anderen Galaxien tatsächlich auflösen. Also tatsächlich als einzelne Punkte beobachten. Extrem cool.
Aber wie ist da die Wahrscheinlichkeit? Ich meine, du hast vorher gesagt, es gibt so wenig von diesen Blue Luminous Variables. Wenn es da so wenig gibt, ist ja die Chance, dass wir einen sehen, der gerade zur dunklen Nova, wie der Fachbegriff lautet, wird.
Der neu erfundene Fachbegriff.
Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht gering, oder? Oder gibt es da mehr davon? Ja. Die haben wir noch nicht alle gesehen davon, die es gibt.
Ja, die sind schwer zu sehen, weil natürlich wieder wegen dem bescheuerten Staub, und zwar der Staub in der Scheibe der Milchstraße, also in unserer eigenen Galaxie, haben wir da noch nicht so viel davon gefunden, weil die extrem jung sind, die haben nur ein paar Millionen Jahre Lebensdauer.
Okay.
Das macht es unwahrscheinlich. Die sind dann halt hauptsächlich in der Scheibe, gerade erst entstanden, und noch dazu sind sie auch, also im früheren Universum, wahrscheinlich wesentlich häufiger gewesen als jetzt, weil da noch mehr Zeug da war und es war alles noch dichter und so weiter. Aber es könnte natürlich in der Milchstraße selber auch mehr davon geben, nur sehen wir die nicht so leicht, weil die wieder durch diesen Staub da verdunkelt sind. Und der Staub, je blauer etwas ist, desto stärker wirkt der Staub. Also das blaue Licht wird vom Staub noch stärker absorbiert. Das heißt, dass die in unseren Nachbargalaxien viel leichter sind, leichter zu beobachten sind, als in unserer eigenen Milchstraße.
Weil wir dann die andere Richtung
gucken, wo kein Staub ist. Weil man die ja quasi von oben sieht, ne?
Okay.
Weil da dazwischen kein Staub ist. Weil wir dann quasi nach oben aus unserer Scheibe rausschauen, nicht durch den Staub durch die Scheibe durch, sondern quasi nach oben oder nach unten rausschauen aus der Milchstraße und dann eine andere Nachbargalaxie, eine kleine Zwerggalaxie zum Beispiel, wie in dem Fall, quasi von oben sehen und da auch nicht jetzt der ganze Staub dazwischen ist, sondern nur ein bisschen was von dem Staub dazwischen ist.
Wo ist denn der?
Darum sind die in anderen Galaxien quasi vielversprechendere Beobachtungsobjekte.
Wo ist denn der nächstgelegene blaue LBV, Luminous Blue Variable, LBV?
Ja.
Weißt du, gibt es in unserer näheren Umgebung
einen? Das berühmteste Beispiel für so einen Stern ist Eta Carina.
Den kennen
wahrscheinlich viele Leute. Ich das, ist diese,
okay, bei ja, LBV,
das ist dieser, diese Doppel, dieser quasi diese Doppel... Bubble, ja, der Stern, der eben auch vor kurzem erst so eine extreme Eruption durchlebt hat. Genau, das ist auch so einer.
Ich habe gegoogelt, LBV heißt übrigens auch Lagos Bat Virus, der Lagos Fledermaus Virus.
Nicht schon wieder Fledermausviren.
Und der Landwirtschaftliche Buchführungsverband. Aber die leuchtkräftigen veränderlichen tatsächlich, Eta Carina ist einer der leuchtkräftigsten und am intensivsten untersuchten Sterne der Milchstraße. Das Ding ist, ich glaube, weit weg.
Aber auch weit weg.
Ich schaue gerade mal, das müsste ein paar tausend, hier 7.500 Lichtjahre weg, weit weg. Dann gibt es noch Deneb, schon den kennt man doch auch, der im Schwan.
Der ist auch
Alpha
wirklich?
Cygni, ja, ist zumindest hier Wikipedia und Wikipedia hat immer recht, wie wir es wissen.
Okay.
Der ist ein bisschen,
hat immer recht, ja.
Der ist ein bisschen näher, 1.400 Lichtjahre. Was haben Sie noch? Oh, P. Cygni, stimmt, P. Cygni, den habe ich sogar in meinem Buch beschrieben. Der ist auch einer, der ist auch cool. Das war auch, der ist auch ein bisschen so P. Cygni, der ist zwar weit weg, also der ist wirklich weit weg, das sind fast 7.000 Lichtjahre und der ist wirklich cool. Also das ist... Es ist auch so einer, der wirklich, so wie Betelgeuse, extrem hell war, dann immer dunkler geworden, bis er wirklich, zuerst war er wirklich einer der hellsten, einer wirklich deutlich heller Stern am Himmel, den du wirklich mit freiem Auge problemlos sehen hast können, der ist im ersten Mal so am Anfang des 17. Jahrhunderts beschrieben wurde und dann ist er immer dunkler geworden und zwar so dunkel, dass du ihn tatsächlich nicht mehr sehen konntest mit freiem Auge, er war weg vom Himmel für 10, 15 Jahre und dann ist er wieder aufgetaucht. Und dann schwankt er hin und her. Also der macht da wirklich irre Sachen. Und ich habe den damals in meinem Buch beschrieben, weil da ging es um die Frage, was ist der am weitesten entfernte Stern, den du mit freiem Auge am Himmel noch sehen kannst? Und das war eine Frage, die lässt sich nicht wirklich beantworten, weil Entfernungsbestimmung nicht so einfach ist. Ja, also bei ganz, ganz vielen Sternen gibt es keine exakten Entfernungen. Und es gab halt jede Menge Kandidaten dafür. Und ich habe halt dann quasi so per Definition P. Cygni einfach erklärt zum am hellsten sichtbaren Stern, am weitesten entfernte sichtbare Stern am Himmel, weil der hat ja die coolste Geschichte gehabt hat von allen anderen Sternen. Okay, das sind doch so die nächsten sind so alle anscheinend so ein paar tausend Lichtjahre weit weg. Also jetzt nicht so weit weg, dass wir uns Sorgen machen müssen, wenn der zur dunklen Nova wird. Obwohl wir jetzt so keine Sorgen machen müssen, weil da wird ja nichts weggeschleudert.
Wie oft
willst
du es jetzt noch unterbringen?
So lange, bis er sich durchgesetzt hat. Also, aber das ist ja gut, das ist ja dann eh ungefährlich eigentlich, so eine Supernova, also wenn er direkt zum schwarzen Loch wird, weil da fliegt ja nichts durch die Gegend, da kommt nichts weg, oder?
Ja, aber langweilig. Wir wollen ja, dass Betelgeuse explodiert.
Ja, wollen wir das eigentlich?
Die Supernova sehen, die so hell ist wie der Vollmond.
Oh, ich habe gerade hier gelesen, googeln während den Podcasten ist ja nicht nett, aber ich habe jetzt gerade wirklich mal geschaut, ich habe dunkle Nova eingegeben und zurückkam, also es gibt hier den direkten Gravitationskollaps eines massiven Sterns in ein schwarzes Loch ohne die Abgabe elektromagnetischer Strahlung in Form einer Supernova. Ja, und
weißt, so ist das.
Genau, weißt du wie, also das heißt jetzt zumindest auch wieder laut Wikipedia nicht dunkle Nova, sondern weißt du, was da der Begriff ist?
Keine Nova.
Unnova. Unnova.
Unnova.
Aber auch da weiß ich nicht, wo der Begriff herkommt. Also,
das mit der Namensgebung, das müssen sich die Astronomen und Astronominnen nochmal besser überlegen. Also ich glaube,
auf der englischen Seite steht Failed Supernova oder Unnova, Supernova Imposter, finde ich auch nett.
Also Unnova ist quasi der deutsche Name dafür.
Supernova Imposter, finde ich auch nett.
Okay.
Ja,
also es gibt schon ein paar Varianten.
Aber warum
Dark Nova gibt es noch nicht.
Ja, das finde ich eigentlich den besten von. Schickt uns eure Vorschläge, wie man so ein Ding nennen soll. Ja? Wir werden das dann an die offizielle astronomische Namensorganisation, die es eh nicht gibt, weiterreichen. Aber ich sehe gerade, Dark Nova ist ein Computerspiel und ist eine Band.
Aber ich habe mir gedacht, das klingt eher wie ein Science-Fiction-Roman oder irgend sowas.
Oh, ich habe gerade hier Dark Nova. Ist bei den Transformers kommt der vor, sehe ich gerade. Dark Nova is a mysterious supernatural entity from outer space who sides with the Decepticons against the Autobots. Ja, also einer von den Bösen. Ich weiß nicht, wie gut dein Transformer-Wissen ist. Das sind die Autos, die sich verwandeln können in andere Sachen. Und da gibt es die Autobots, die Guten, und die Decepticons sind die Bösen. Und Dark Nova ist anscheinend
Autobots, weil sie Autos sind, genau. Die sich verwandeln.
Genau, die Decepticons, weil sie böse sind, weil sie deceptive sind.
Decepticons.
Genau. Ui, und Dark Nova ist auch bekannt als Ultimate Emperor, und er hat Galvatron wiederbelebt und ihn in Super Megatron abgedatet und ist später mit Ultra Megatron gemerged und ist Star Giant geworden. Ach, da geht's ab. Okay,
worüber ich auch noch reden wollte.
Gut, lassen wir den Transformer.
Da verlierst du mich jetzt ein bisschen, glaube ich.
Gut. Ja, bitte weiter
also mit Astronomie. Roboter cool, aber irgendwie alles hat seine Grenzen, ja. Gut. Nein, also die Geschichte war jetzt eigentlich eh schon vorbei. Du kannst natürlich gerne noch über Roboter reden, wenn du magst. Und über lustige Namen in der Wissenschaft. Es ist ja auch wirklich so, dass das wichtiger Teil des Alltags des Astronomen oder der Astronomin ist, sich lustige Akronyme, Abkürzungen einfallen zu lassen für Dinge. Die Beobachtungen von diesem verschwundenen Stern sind mit einem Instrument gemacht worden, das Espresso heißt.
Ach, von dem habe ich schon gehört, das Espresso, aber ich wusste mal, was das heißt.
Das kennst du, weil das ist eigentlich ein Exoplaneten-Instrument.
Richtig, genau, ja, so ein Spektrograf, irgendwas, der
hängt. Weil es halt so eine extrem hohe Auflösung hat. Das kann halt einfach sehr detaillierte Spektren aufnehmen, und diese Funktion hat man jetzt halt auch dafür verwendet. Das ist aber auch, ist schon super, da verwendet man auch die Methode der Interferometrie. Da schaltet man alle vier großen Teleskope vom VLT zusammen, also alle vier 8 Meter Teleskope, und sammelt quasi das Licht von allen vier, überlagert es dann, und dann erst wird das Licht quasi durch dieses Instrument gejagt. Ziemlich cool. Aber Espresso, klarerweise hatten sie da das Akronym vorher, und dann haben sie sich einen detaillierten Namen dazu.
Tatsächlich sind diese ganzen Akronyme wirklich elendig, die da irgendwie gebastelt werden. Also da kann man wirklich, da müsste man ein eigenes, eigentlich müsste man ein Buch drüber schreiben.
Espresso ist eh noch eins der besseren.
Die Shell Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations. Heißt das. Also Shell Spectrograph für felsige Exoplaneten und stabile spektroskopische Beobachtungen. Espresso ist besser, aber ist das Ganze. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir mal eine eigene Sendung über Akronyme und Abkürzungen in der Wissenschaft, weil da gibt es wirklich, also das ist teilweise wirklich, was zum Beispiel ist in der Teilchenphysik ganz, ganz viele Teilchenbeschleuniger heißen wie Frauen. Das hat sicherlich einen Grund, aber ja, Vera in Wien, Desi in Deutschland, Carina ist das, die Neutrino-Waage in Karlsruhe und so weiter. Also das
irgendwie. Mir kommt vor, dass der Grund dafür einer sein wird, der mich nicht so glücklich machen wird.
Vermutlich, ja. Also das ist. Aber
da möchte es ja nicht den Teilchenphysikern Sexismus unterstellen, aber na gut, da machen wir mal eine eigene Folge drüber.
Genau, über Akronyme.
Ich würde gerne noch ein bisschen zu den Fragen kommen.
Bitte.
Und zwar nämlich,
jawohl,
habe ich mich bitte gestern durch die Fragen durchgeackert.
Brav.
Wir haben schon über 70 Fragen zugeschickt bekommen.
Sind
gute
viele.
Fragen. Sehr viele, sehr gute Fragen. Also es sind schon sehr viele, aber bitte nicht aufhören jetzt. Nur weiter so. Und es ist ziemlich cool. Und die eine Frage, die ich irgendwie sehr interessant fand, war die, über die wir jetzt eh schon die ganze Zeit reden.
Okay.
Von Anke, die nämlich wissen möchte, wie der Alltag der Astronomieforschung so abläuft und so aussieht. Und sie studiert derzeit Physik und ist sich noch nicht sicher, in welche Richtung sie gehen
dann
soll.
Dann kommt Anke also vermutlich aus Deutschland, nehme ich an.
Schätze ich mal.
Weil in Deutschland genau. Machen wir...
Also Anke, falls dich diese Unsicherheit der Beobachtungsdaten und das Widersprüchliche abschreckt, ja, so ist es nämlich meistens. Sie möchte auch ganz besonders wissen, ob es in der Astronomie die Unterscheidung zwischen Experiment und Theorie gibt und wenn ja, wie diese beiden Seiten so aussehen.
Also ich sage vielleicht mal kurz zur Einleitung, also wenn Anke aus Deutschland kommt, wovon ich ausgehe, weil da ist es ja wirklich so, ich habe ja auch auf einer deutschen Uni gearbeitet lange, das ist ja wirklich so, in Deutschland gibt es ja Astronomie nicht als eigenständiges Studium, in Österreich schon, das heißt in Österreich, so du und ich, wir haben beide Astronomie inskribiert und mit dem ersten Semester mit Astronomie angefangen und haben unser Studium dann am Ende als Doktorin und Doktor der Astronomie abgeschlossen. Das heißt, also offiziell habe ich nie Physik studiert und nie einen Abschluss in Physik gemacht, obwohl ich natürlich ganzen Grundlagen in Physik und natürlich alle gemacht habe. Ja. Aber in Deutschland ist es so, da studierst du halt Physik und irgendwann, also ich habe die Übungen zur Einführungsvorlesung in Astronomie gehalten an der Uni in Jena. Das ist was man in Österreich im ersten Semester macht. Dort sind die Leute, die dorthin kommen, alles so frühestens 5., 6., ganz oft 7., 8., 9. Semester. Also da kommen die Leute wirklich erst spät hin und meistens entscheiden sie sich dann irgendwie, wenn es dann zur Diplomarbeit geht oder vielleicht auch sogar erst zur Doktorarbeit, entscheiden die sich später dann, okay, jetzt mache ich was mit Astronomie. Das heißt, da fangen die Leute dann erst spät an, sich mit den astronomischen Grundlagen zu beschäftigen, was ein bisschen können wir nochmal drüber reden. Schafft eigene Probleme, hat auch ein paar Vorteile, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja wirklich um den Alltag und Beobachtung und Experiment. Also der Alltag schaut vermutlich in der Astronomie nicht wesentlich anders aus als in, würde ich sagen, so gut wie allen anderen Naturwissenschaften. Ja, also egal, ob du jetzt irgendwie Physik machst oder Chemie machst oder Biologie machst oder halt dann eben Geophysik oder Astronomie, meiste Zeit hockst du an dem Schreibtisch am Computer und ackerst dich durch irgendwelche Daten durch, probierst Daten zu interpretieren. Meistens dann schreibst du irgendwelche Aufsätze, du liest wissenschaftliche Aufsätze, du bereitest Vorträge vor, du bereitest Vorlesungen vor, du hältst Vorlesungen, du schreibst ganz, ganz oft Förderanträge, kriegst ganz, ganz oft Förderanträge abgelehnt und schreibst neue Förderanträge. Also es ist...
Du schreibst Beobachtungsanträge.
Genau.
Für das Experiment beziehungsweise die Beobachtung.
Also das ist in ganz vielen in allen naturwissenschaftlichen Arbeitsbereichen so, oder Unterschied ist natürlich so, irgendwo musst du an die Daten kommen, mit denen du arbeitest. Ja? Und also in der Biologie, dann stehst du vielleicht im Labor, in der Chemie genauso. Und in der Astronomie gibt es eben zwei Möglichkeiten, an Daten zu kommen. Und da unterscheidet man eben nicht unbedingt zwischen Experiment und Theorie, sondern in der Astronomie ist es eher Beobachtung und Theorie. Weil so klassisch experimentieren, so wie es in der Biologie oder in der Chemie oder sowas passiert, wo die Leute im Labor rumstehen und wirklich so halt quasi jetzt irgendwelche Sachen zusammenmischen oder was auch immer tun. Diese Experimente machen wir ja nicht in der Astronomie. Wir haben ja keine, wir können die Sterne ja nicht irgendwie hier rumschieben und rumexperimentieren. Aber wir haben die Beobachtung für die Daten. Und ich erzähle vielleicht mal, was ich als Theoretiker der Alltag gemacht ist und du kannst dann den Beobachteralltag erklären. In der Theorie ist es ganz einfach, auch in der Theorie sitzt man vorm Computer. Und da schaut man halt, ja, man macht halt im Wesentlichen viel Mathematik. Du löst dann halt irgendwelche mathematischen Gleichungen, entweder klassisch mit Papier und Bleistift oder du schreibst Computer, sind Programme, die irgendwas simulieren. Also schon die Bewegung von Planeten, die Bewegung von Galaxien. Da musst du dann irgendwie halt, ja, dir ein Programm basteln, numerische, mathematische Methoden entwickeln, um das zu schreiben. Und diese Computerprogramme liefern dir dann deine Daten und mit den Daten arbeitest du. Das ist quasi so der... ganz knapp zusammengefasst, der Theoretiker-Alltag. Und als Beobachterin, so wie du, da ja, Nacht für Nacht steht man am Teleskop, schaut ins All hinaus. So ist ja die Vorstellung.
So ist es.
Aber die Realität ist anders, nehme ich an. Oder ich weiß, dass sie anders ist, aber
nicht.
Du bist die Beobachtung, also erzähl sie. Kannst du das auch gut erklären?
Na, also ich war, glaube ich, irgendwie, müsste ich jetzt nochmal genau abzählen, aber vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal in meinem Leben tatsächlich beobachten und meistens nicht für meine eigenen Wissenschaft. Es ist irgendwie so, dass das mit dem Beobachten etwas sehr Seltenes ist. Das macht man, wenn überhaupt, irgendwie einmal im Jahr. Der ESO zum Beispiel bei der Europäischen Südsternwarte und dort als Astronom angestellt, dann muss man quasi für die anderen beobachten, dass alles stoppt.
Ja, also muss auch sagen, das ist ja diese romantische Vorstellung, die man halt immer noch hat oder was man auch oft so sieht, wenn man jetzt quasi hier im Internet irgendwie nach Astronomen und Astronomen sucht, dann trifft man oft auf die Hobby-Astronomie und das sind ja wirklich die, die mit ihren eigenen Teleskopen irgendwo auf der Wiese rumstehen, die sich eigene Sternwarten vielleicht zu Hause gebaut haben. Da schauen die natürlich alle immer noch Nacht für Nacht durchs Teleskop, aber in der Wissenschaft braucht man wirklich mittlerweile schon sehr spezielle Geräte, sehr große Geräte. Und die stehen nicht überall mehr rum auf jeder Sternwarte, sondern da muss man auch irgendwie hier Beobachtungsanträge schreiben und fragen, kann ich bitte mit dem Instrument was beobachten? Und dann kriegt man es genehmigt, oft kriegt man es nicht genehmigt. Und
genau, es ist ja so, dass da die ganze Welt sich drum reißt um diese Beobachtungszeit, diese wertvolle Beobachtungszeit. Und es ist nicht so, dass man da einfach einen Antrag schreibt im Sinne von, hey, ich komme euch jetzt besuchen und verwende jetzt euer Teleskop, sondern es ist mehr so, dass man dass ganz wenige Anträge ausgewählt werden unter Hunderten, Tausenden von gestellten Anträgen, wo man sich anpreisen muss und seine Wissenschaft und zeigen muss, warum gerade das Wertvollste ist, was man mit diesem Teleskop beobachten kann.
Und dann ist es ja auch so,
kaufen kann man Beobachtungszeit auch nicht.
Genau, ja, also das wird rein nach wissenschaftlichen Wert ausgewählt und ja, kann man noch sagen, hier hast du 1 Million, ist denen auch wurscht. Dann gut, wenn ich 1 Million habe, dann baue ich mir einfach mein eigenes
Teleskop. Naja, vielleicht. Hin.
Aber tatsächlich ist es ja so, dass es nicht so ist, sagt hier so, ich buche jetzt mal, so wie im Urlaub, ich buche jetzt mal hier das große Teleskop in Chile so für eine Woche und dann gucke ich mal. Ja? Also so geht es ja auch nicht, sondern genau. Du musst wirklich sagen, ich will das drum beobachten mit dem Teleskop in der Wellenlänge, mit dem Filter und zwar genau exakt in der Zeit von der Zeit und dann kriegst du, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht eine Nachricht.
Warum ich das will und warum genau. Das so spannend ist und warum das, was das
genau. Für einen, warum man das nicht woanders machen kann, warum es genau dort sein muss.
Welt, ja.
Genau. Und dann kriegst du, also wenn du schon eine ganze Nacht kriegst für deine Beobachtung, dann ist es ja schon viel, oft kriegst du vielleicht so eine Stunde, eine halbe Nacht oder sowas genehmigt und da ist es dann rein organisatorisch jetzt eigentlich nicht machbar oder vernünftig zu sagen, okay, hier jetzt aus Österreich, ich fliege mal eben rüber nach Chile und dann beobachte ich da eine halbe Nacht oder eine Nacht und dann fliege ich wieder zurück. Das heißt, meistens, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das gehört habe von den Kollegen, meistens ist es dann wirklich schon so, dass du halt wirklich, du hast einen Beobachtungsplan und dann gibt es dort Leute, die wohnen dort, die arbeiten dort und deren Job ist es halt quasi für dich, die Beobachtung zu machen, weil ist ja auch klar, die kennen sich viel besser aus mit dem Drum und die werden es auch nicht, ist viel praktischer, als wenn da jeden Tag wer neuer hinkommt und erstmal wieder das Teleskop verstehen muss. Also bei kleineren Teleskopen fährst du vielleicht schon noch selbst hin, aber bei den großen und vor allem bei den Weltraumteleskopen, ja, da natürlich fährt da keiner hin, sondern da kriegst du dann, sagst, das will ich beobachten und wenn es genehmigt wird, kriegst du irgendwann Daten zugeschickt und dann hast du deine Daten.
Ja, genau, so ist es.
Also die Beobachtung, selbst bei den Beobachtern, macht die eigentliche Beobachtung zur Datengewinnung auch nur, wie viel würdest du schätzen, macht das aus, so quasi von der Arbeitszeit, also wie viele Tage im Arbeitsjahr verbringst du damit, konkret was zu beobachten?
Boah, das kommt drauf an, aber wenige, würde ich sagen. Also für den meisten Leuten ist das vielleicht ein paar wenige Tage, ja.
Ja, also auch die Beobachter, also die Experimentalfraktion, auch die sitzt meistens am Schreibtisch und arbeitet mit Daten. Es gibt aber tatsächlich, das wollte ich noch sagen, weil ich habe ja vorhin von der Sternwarte in Jena gesprochen, es gibt tatsächlich auch die Disziplin der Laborastronomie oder Experimentalastronomie. Also tatsächlich einen kleinen Zweig der Astronomie, wo so wie in der Chemie, in der Biologie, echte Experimente im Labor gemacht werden. Und damit sind wir wieder beim Staub, ja, weil da geht es um das, was wir tatsächlich hier auf der Erde haben aus den Wäldern, nämlich die Meteoriten. Ja, das ist das Zeug, das runtergefallen ist auf die Erde und das können wir im Labor tatsächlich untersuchen und wir können auch probieren, Sachen nachzubauen. Ja, also jetzt irgendwie keine Sterne und Planeten, aber Staub zum Beispiel, weil wir wollen ja oft nicht nur wissen, ist da irgendwo Staub, sondern auch, was ist das genau? Ja, aus welchen Molekülen besteht der? In welcher Konfiguration? Was fliegt da alles rum? Und dazu braucht man irgendwas Vergleichbares. Und jener hatte eben so eine, oder hat immer noch, eine Arbeitsgruppe in der Laborastronomie. Da war ich öfter mal zu Besuch und habe da mit denen geredet. Und die machen zum Beispiel, die basteln so synthetischen Staub oder nehmen sich halt irgendwie verschiedene Arten von Staub, Gestein, alles Mögliche von der Erde und schauen, okay, wenn das so, ganz vereinfacht gesagt, ja, wenn das jetzt hier so und so beleuchtet wird, wie strahlt das dann ab und wie schaut das aus unter verschiedenen Bedingungen und probieren das, was die im Labor beobachten und experimentieren, mit dem abzugleichen, was man in realen Daten hat, sodass du dann sagen kannst, okay, wenn ich am Himmel das beobachte, dann muss das aufgrund der Laborergebnisse, ich habe genau diese Art von Staub sein, in dieser Art von Molekülen, dieser Orientierung und so und das kannst du noch mit konkreten Meteoritendaten abgleichen und so kannst du wirklich dann eben durch Experiment noch was rausfinden über das Thema. Also es gibt auch die kleine Spezialdisziplin der Laborastronomie, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich eben Theorie und Beobachtung, was man so macht. Aber der Alltag ist im Wesentlichen, du sitzt vorm Computer und ab und zu fährst du auf Konferenzen und hältst Vorlesungen. Das ist so der Alltag, würde ich sagen.
Genau. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, was mich beim Durchschauen der Fragen und dem Recherchieren, das darauf folgende Recherchieren, wieder so sehr an früher erinnert hat, wenn man sich so vom Hundertsten ins Tausende verliert und plötzlich hat man 3 Stunden auf Wikipedia verbracht, ohne es gemerkt zu haben. Also nicht, dass jetzt Wikipedia die Hauptquelle
der Alltag der astronomischen Wissenschaft besteht nicht damit, dass wir auf der Wikipedia nachschauen.
Aber dann liest man liest ja auch Artikel. Ne? Man muss ja quasi sich informieren, wissen, was andere Leute so schon zu dem Thema gemacht haben. Und so kommt man halt auch auf neue Ideen, indem man quasi liest. Und mir ist es dann immer so gegangen, dass ich einfach von einem zum nächsten und da weitergeklickt und oh, und wie war das eigentlich? Ah, und darüber habe ich schon mal was gelesen. Wo war das nochmal? Und irgendwie so, dass ich dann ewige Zeit irgendwie verplempert, naja, ein bisschen schon, ja. Einfach gebraucht habe, sehr lang, um mich da irgendwie ja, durchzuarbeiten von einem ins nächste. Also wenn man sich gut quasi konzentrieren und fokussieren kann auf ein Ding, dann ist das auch sehr hilfreich. Ich glaube, da bin ich nicht ganz so gut drin. Ich glaube, da bist du besser drin, oder?
Kommt drauf an, aber du hast das ja auch geschafft, oder?
Ja.
Du hast den gleichen Titel wie ich. Also
stimmt. Aber dementsprechend habe ich auch
es du hast echt länger schwer gebraucht, gefunden oder?
Mit den Fragen. Also ich Beobachtung braucht immer länger.
Ja.
Ich habe dann einfach wirklich jetzt Ruhe da. Wirklich dann irgendwie so mich durchgelesen durch die Fragen. Das waren sehr lustige Fragen auch dabei und sehr coole Fragen. Und darum würde ich gerne jetzt zum Schluss mit dir noch eine neue Kategorie in unserem Podcast eröffnen. Bitte. Nämlich Quickfire Question Quiz mit Florian. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und du musst sie so schnell wie möglich beantworten. Also keine langen Exkursionen.
Müssen sie richtig sein, die Antworten?
Nein.
Dann geht's ganz schnell.
Bemühe dich.
Okay.
Okay. Christian möchte wissen, stimmt es, dass die dunkle Seite des Mondes mehr Krater hat und man noch nicht wirklich weiß, warum?
Ja, das stimmt. Da sind mehr Krater und wir wissen noch nicht genau, warum das so ist, weil wir die dunkle Seite, die ja eigentlich nur die Rückseite des Mondes ist, nicht die dunkle, noch nicht so genau erforscht haben wie bis jetzt. Da müssen wir tatsächlich, um das rauszufinden, müssen wir hin und nachschauen und geologische Proben nehmen und so weiter. Also es gibt Theorien, die breite ich jetzt nicht aus, weil es ja schnell sein soll, aber da sind mehr Krater als vorne und wir wissen noch nicht genau, warum.
Genau, und die dunkle Seite ist natürlich nicht existent. Es gibt keine dunkle Seite des Mondes, es gibt nur eine uns abgewandte Seite, die manchmal hell und manchmal dunkel ist.
Richtig. Oh,
da wollen wir nicht so genau sein. Okay, nächste Frage. Roland aus Freiburg möchte wissen, und zwar nachdem er darüber eine Diskussion mit seiner Partnerin hatte, also wir übernehmen keine Verantwortung für Beziehungsstreitigkeiten, verringert sich die Lebensdauer der Sonne durch die Installation von Solarzellen?
Ach Gott, nein. Das ist ja, wie soll denn das gehen?
Anscheinend ist das tatsächlich etwas, worüber in gewissen Foren diskutiert wird.
Ja, wie soll das gehen? Das Licht, das Sonnenlicht, das wir verwenden, das kommt ja so oder so an. Das ist ja da, das haben wir, das ist ja einfach da. Was wir damit machen, ist ja komplett egal. Das ist einfach da auf der Erde, dass die Sonne strahlt ab und das ist dann hier. Und ob wir das jetzt einfach nutzen oder nicht nutzen, ist der Sonne komplett egal. Ich meine, der Sonne ist alles andere auch egal, aber das ist der Sonne ganz besonders egal, ob wir das jetzt nutzen oder nicht. Also
ganz ist, besonders egal.
Und soll es
nicht glaub, egal sein? Ich glaube, die Idee war die, dass die Energie der Sonne nicht mehr zurück in den Weltraum gestrahlt wird und dadurch der Sonne nicht mehr zur Verfügung steht.
Die Sonne ist ja kein aufladbarer Akku. Ich meine, das, was weg ist, ist weg. Also das ist ja nicht, dass wir zurückstrahlen und das dann wieder zurück der Sonne geht. Also was einmal aus der Sonne abgestrahlt ist, ist abgestrahlt und das kommt auch nicht mehr zurück. Also das ist komplett egal. Also es ist keine Ausrede, keine Solarenergie zu nutzen. Ja, also wir sollten die nutzen, weil uns soll es nicht egal sein, wie wir unsere Energie produzieren, und Solarenergie sollten wir nutzen. Das tut der Sonne nichts.
Genau, super. Marius möchte wissen, könnte ein schwarzes Loch nicht einfach ein großer Neutronenstern sein, dessen Masse ausreicht, um Licht zu fangen?
Ein großer Neutronenstern, dessen Masse ausreicht, um Licht zu fangen, würde ich sagen, ist ein schwarzes Loch. Also das
ja,
ist,
genau.
So ist das Ding definiert. Wenn
die Antwort ist ja, es ist ein ja. Großer Neutronenstern, dessen Masse ausreicht, um Licht einzufangen. Ja, genau. Also du hast quasi deine eigene Frage quasi selbst schon beantwortet, Marius.
Also vielleicht hat er gemeint, dass quasi Neutronenstern, da wissen wir noch ungefähr, wie die Materie aussieht. Also dass die halt quasi wirklich, das sind halt Neutronen zusammen, wir wissen es nicht genau, wie ein Neutronenstern ausschaut, was innen drin ist, ob da nämlich so freie Quarks rumtun und so. Also wir wissen zumindest, ein Neutronenstern ist jetzt quasi unter Anführungszeichen ein normales Drum. Und beim schwarzen Loch sehen wir nur den Ereignishorizont, also die Grenze, wo halt wirklich das Licht dann gefangen ist durch die Masse, die dahinter ist. Aber wir wissen eben nicht, was dahinter ist, in welcher Form die Materie davor liegt. Beim Neutronenstern wissen wir. Also wir können sagen, dass sobald ein Objekt so viel Masse auf einem Raum vereint, um das Licht einzufangen, dann ist die Materie auch so stark komprimiert, dass es eben nicht mehr so schöne Materie, unter Anführungszeichen, also verständliche Materie ist wie ein Neutronenstern. Also dann wird es automatisch irgendwas anderes, was wir noch nicht wissen. Also vielleicht hat er so gemeint, dass halt irgendwie, dann wäre die Antwort nein.
Ein Loch ist natürlich etwas ganz anderes als ein Neutronenstern, aber ja. Wie die Frage formuliert war, war es ein bisschen misleading. Ja. Ich hoffe, wir haben sie trotzdem beantwortet. Und eine Frage gibt es noch. Sancho möchte wissen, ab welcher ungefähren Größe eines Asteroiden wird ein Einschlag gefährlich für die Erde?
Ja, also für die Erde als Ganzes, der Erde ist ziemlich viel wurscht. Also wenn man natürlich nur die Erde nimmt, also da bis die Erde mal auseinanderbricht, wenn es das gemeint ist, da braucht es ungefähr, das muss wirklich schon vergleichbar groß sein. Ja, also selbst als damals der Mond entstanden ist, ja, da ist die Erde so stark getroffen worden, dass sie wirklich komplett aufgeschmolzen ist, dass da wirklich ein enormes, dass da wirklich so vereinfacht gesagt so viel Zeug rausgesprengt wurde, dass der Mond entstehen hat können. Also selbst da ist noch die Erde quasi noch, ist nicht ganz kaputt gegangen, da ist noch genug übrig geblieben, dass wir halt die Erde haben davor. Also da ist sie zwar enorm durchgebeutelt worden, aber nicht zerstört worden. Und das Ding damals war so groß wie der Mars. Ja? Also wenn du was haben willst, das die Erde als Planet kaputt macht, dann muss das was sein, das ungefähr so groß wie die Erde ist, vergleichbar. Sonst hat das nicht genug Wumms. Also wenn das die Frage war, dann ist das die Antwort. Wenn die Frage war, wie groß muss ein Asteroid sein, dass er für das Leben auf der Erde gefährlich ist, auch da, wenn es jetzt quasi um dich persönlich geht, da reicht schon, wenn da irgendwie so ein kleiner Stein kommt und ein paar Kilo schwer dir vom Kopf fällt, dann ist das quasi dein persönliches Leben weg. Wenn es jetzt um die Frage geht, wirklich so Dinosaurier, globales Massensterben, da ist so die Faustregel ungefähr ab 1 Kilometer aufwärts. Da wird es kritisch, weil ab da ist der Einschlag so gewaltig und ab dieser Größe wird halt so viel Staub und Zeug so hoch in die Atmosphäre geschleudert. Everywhere. Ja, das wird so hoch nach oben geschleudert, dass es sich quasi in der Atmosphäre dann um die gesamte Erde ausbreitet. Das heißt, es ist dann vollkommen egal, wo auf der Erde das drum einschlägt. Du hast dann immer quasi eine globale Staubwolke, die ganze Erde bedeckt. Das heißt, wird dann überall auf der Erde wird es kalt, überall wird es dunkel, es stirbt alles aus, also alles nicht, aber es stirbt sehr viel aus. Also diese Grenze liegt bei ungefähr 1 Kilometer, wo dann die Folgen global werden. Natürlich ist ein Richtwert, kommt darauf an, ob der jetzt irgendwie in 1 Kilometer massiver Eisenbrocken runterkommt oder ein 1 Kilometer großer Brocken aus Wassereis. Ja, der eine wird deutlich schwerere Folgen haben als der andere, aber so ein typisches Gesteinsding, also ab 1 Kilometer aufwärts wird es gefährlich fürs Leben auf der Erde.
Und das ist aber so selten, dass wir uns da jetzt keine Sorgen machen.
Naja, ein bisschen besorgt kann man schon sein, aber man muss nicht akut besorgt sein. Ja, also es ist keine akute Gefahr. Also, die Wahrscheinlichkeiten auch. Also ich glaube, so Dinosaurier-Ding, das war 10 Kilometer groß, glaube ich. Also da ist die Wahrscheinlichkeit so alle 100, also 10 bis 100 Millionen Jahre, glaube ich, ist ungefähr so die Frequenz von diesen großen Dingern, die 1 Kilometer Trümmer, bis jetzt sind auch so Millionen Jahre. Also es ist alles also auf lange Maßstäben, aber es ist halt, es kommt vor und wenn es vorkommt, ist es massiv blöd. Das heißt, man kann schon drüber nachdenken, was man denn tun könnte, um das zu verhindern. Also es ist keine komplett sinnlose Aktion, das zu tun. Aber wie gesagt, man muss nicht akut Angst davor haben. Da gibt es sehr viele andere Dinge, um die wir uns akut deutlich mehr Sorgen machen sollten.
Ja, allerdings. Ja, gut gemacht, Florian. Das war es auch schon für heute. Vielleicht gibt es nächstes Mal mehr, also sehr wahrscheinlich sogar.
Wir haben noch.
Weil wir einfach nicht für alle Fragen quasi so Zeit haben oder auch nicht alle Fragen es so viel Zeit zum Beantworten benötigen, werden wir ab und zu mal einfach ein paar so schnell beantworten.
Sehr gut. Hast du was zu bewerben? Hast du nicht abgesagte Auftritte, sonst irgendwas, was du unter die Leute bringen willst?
Nein, im Moment habe ich leider nur abgesagte Auftritte zu bewerben und das lohnt sich nicht so recht.
Ja, es ist eher schlecht. Also,
es ist blöd.
Es ist generell blöd. Ich könnte auch einiges bewerben, aber ich weiß auch nicht, ob das da stattfinden wird. Also zum Beispiel am 5. und 6. September bin ich, wenn ich es bin, in München. Da gibt es Shows der Science Busters, also die Shows, die schon eigentlich im Frühjahr stattfinden hätten sollen, die verschoben worden sind. Die sind jetzt finden jetzt, wenn sie stattfinden, Open Air statt im Hof des Deutschen Museums. Da gibt es so Open Air Möglichkeit zu spielen. Und wenn das Wetter schön ist, soweit ich das verstanden habe, treten wir dort auf und dann kann man uns dort anschauen. Ich werde die entsprechenden Infos verlinken. Also alle Münchnerinnen und Münchner, wenn das Wetter am 5. und 6. September schön ist, dann und sonst nichts Dramatisches passiert, dann werden wir, also die Science Busters und ich, das klingt tatsächlich eine Band, also die Science Busters, wo deren Teil ich bin, werden wir in München auftreten und dann haben wir noch Termine geplant für 11. und 12. September in Basel, aber da habe ich auch noch keine Ahnung, ob das stattfindet, wo das stattfindet, ob da Karten verkauft werden oder ob wir die Karten kaufen, weil ich weiß, selbst wenn es stattfindet, ist immer noch die Frage, wie viele Leute haben Lust, da jetzt quasi so indoor in ein Theater zu gehen und eine Karte zu kaufen. Also ich schicke die Infos mal in die Shownotes, ob es dann passiert oder nicht, werden wir sehen und das nächste Update gibt es dann bei der nächsten Sendung, dann können wir die nächsten Wagen, Termine, Waage bewerben. Das ist alles genau, ein bisschen.
So wird es weitergehen.
Ja, ansonsten könnt ihr uns
ja,
noch.
Ja, so ist das einfach jetzt gerade, da kann man halt nichts machen.
Ja, irgendwann ist dann, Putin hat jetzt eine Impfung, dann wird alles besser. Aber wir schauen mal weiter. Also ihr könnt uns auf jeden Fall unterstützen, also wenn ihr einen Impfstoff habt, dann sagt uns Bescheid, das wäre generell gut, also nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch.
Dann sagt nicht nur uns Bescheid,
sondern ja.
Ein bisschen weiträumiger.
Aber ihr könnt uns natürlich auch sonst irgendwie kontaktieren, uns eure Fragen schicken oder euer Feedback schicken zu dem, was ihr gesagt habt, was wir gesagt haben. Ihr könnt uns auch unterstützen. Es gibt mittlerweile einen PayPal-Link, wo ihr uns Geld zukommen lassen könnt. PayPal.me/das Universum, verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich habe auch einen Steady-Account eingerichtet, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Wenn ihr uns ein bisschen regelmäßiger Geld zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das über Steady tun. Da gibt es dann auch, je nachdem, wie viel Geld ihr uns zukommen lasst, auch das eine oder andere Geschenk für euch dann, was wir dann im Gegenzug euch schicken. Also schaut euch das einfach an. Mehr Möglichkeiten, uns zu unterstützen, also finanziell zu unterstützen, gibt es derzeit noch nicht. Also mit dem Spendenkonto haben wir noch nicht auf die Reihe gekriegt. Das ist irgendwie ziemlich kompliziert. So ein dezidiertes Spendenkonto einzurichten in Österreich. Falls Leute von Banken zuhören und mehr wissen, sagt uns Bescheid. Ansonsten kann man uns natürlich auch unterstützen. Also muss ja nicht jeder Geld zahlen. Also es kann gerne, aber gibt auch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn ihr kein Geld ausgeben könnt oder wollt. Also es hilft uns zum Beispiel erstaunlich vieles. Da schätzt man immer, wie viel es hilft, wenn ihr einfach auf den einschlägigen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wie die alle heißen, einfach unseren Podcast bewertet, also gut bewertet. Also schlecht bewerten hilft uns natürlich nichts. Ja, aber wenn ihr das gut bewertet, also diese fiesen.
Das ist auch gar nicht möglich. Ja. Wir sind da einfach nicht schlecht.
Ja, eh. Aber diese ganzen fiesen Algorithmen, die da überall die Sichtbarkeit der Dinge Internet steuern, die reagieren auf sowas natürlich, und also das glaubt man gar nicht, welchen Einfluss sowas hat, ja. Und also da könnt ihr uns helfen, ihr könnt auch einfach weitererzählen, wenn ihr den Podcast gehört und für gut befunden habt, und uns weiterempfehlen. Auch das hilft uns. Und ansonsten hilft uns natürlich am meisten, wenn ihr euch freut über das, was ihr hier gehört habt, wenn ihr euch interessiert für das Universum, denn darum machen wir das hier, um euch davon zu überzeugen, dass das Universum ein cooler Ort ist, über das herauszufinden, es sich lohnt. Das freut uns am meisten, glaube ich.
Das hast du schön gesagt.
Danke.
Und damit verabschieden wir uns jetzt auch, glaube ich.
Ja.
Und sagen danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Es grüßt euch das Universum.
Tschüss.